vis-à-vis.
In der nachfolgenden Minute würden wir gerne Ihnen die Zeit geben, Ihren Plan für Berlin, für ein modernes Berlin darzustellen aus Sicht der AfD. Frau Brinker, sind Sie soweit?
Ja.
Dann Ihre Minute jetzt.
Vielen Dank. Wir möchten Berlin zu einer modernen Metropole in Europa entwickeln, mit einer funktionierenden und digitalen Verwaltung, wo Bürger auch entsprechend einen Termin am Bürgeramt bekommen, mit ausreichend Kita-Plätzen, mit Schulen, in denen Kinder auch tatsächlich ein Aufstiegsversprechen gemacht wird, mit ausreichend bezahlbarem Wohnraum, mit fließendem Verkehr einer Großstadt angemessen, mit Autos, Fahrrädern und ÖPNV, mit einer gut ausgestatteten Polizei und Feuerwehr und natürlich auch mit einem angemessenen Vorgehen, konsequenten Vorgehen gegen kriminelle Straftaten. Und wir wollen natürlich ein Berlin ohne Wahlchaos.
Das Wahlchaos, da rühmen Sie sich ja mehr oder weniger, den letzten Stich gemacht zu haben, beziehungsweise da die Säge angesetzt zu haben, Wahlwiederholung. Aber ist ja gar nicht allein Ihr Verdienst, da waren ja noch 30 andere. Also warum stecken sich die Feder selber so ans Revers?
Naja, wir waren einer von insgesamt 4 Parteien, die letztlich vor Gericht auch zugelassen worden sind.
Von 30, die?
Von 30, genau. Aber es sind ja nur 4 zugelassen worden. Das heißt, wenn ich mir die anderen Anträge angeschaut habe, haben den Antrag mit dem weitestgehenden Antrag gestellt. Und insofern, wir waren selber überrascht, dass das Gericht zu dieser Bewertung gekommen ist, weil wir haben zwar Akteneinsicht genommen, aber nicht in dem Umfang. Das war uns gar nicht möglich. Und insofern ist das schon ein Verdienst, weil keine andere der im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien hat ja diesen Weg gewählt. Denen war das offensichtlich egal, dass wir so ein Wahlchaos hatten, uns nicht.
Keine andere Partei ist tatsächlich auch so radikal in der Forderung bei innerer Sicherheit. Das haben Sie jetzt relativ weit hinten jeweils erwähnt. Das Bedürfnis nach innerer Sicherheit zu bedienen und auch anzusprechen, ist ja legitim. Unklar ist mir aber in Ihrem Wahlprogramm, was Sie mit folgenden Punkten meinen. Also, warum sollten Polizisten in ihrer Freizeit Waffen tragen können?
Das hat damit zu tun, dass wir der Meinung sind, wenn jemand Polizist ist, ist er ein Diener des Staates und unserer Demokratie. Und warum soll es nicht möglich sein? Wir kennen viele Beamte, die auch in ihrer Freizeit durchaus in der Lage sind, ein Auge zu haben. Und warum sollen die das nicht auch in der Freizeit tragen?
Das kann ich genau sagen. Das hat mich 15 Euro gekostet, die Antwort. Als ich mich mit einer Kollegin nämlich unterhalten habe, weil ich auf dem Bürgersteig gefahren bin und ihre Dienstwaffe gesehen habe, hat sie gesagt, ich will in meiner Freizeit gar kein Hilfs-Sheriff sein. Außerdem müsste die AfD mir dann 2 Tresore zu Hause einbauen. Einen für meine Schusswaffe und einen für die Munition. Ist das praktikabel?
Es ist ja kein Muss. Es ist ja, wir haben ja gesagt, das muss
doch,
nicht
es muss sein.
Es soll,
die Waffe
es soll,
und die Munition muss eingeschlossen
werden. Ja, das muss
werden.
Eingeschlossen sein. Ich meine, das Tragen einer Waffe auch im Privaten ist ja keine Muss-Veranstaltung, sondern wir haben gesagt, das sollte durchaus möglich sein. Warum denn nicht?
Und der freiwillige Polizeidienst, den Sie einführen wollen, wozu soll der so da sein?
Wir erleben doch gerade in Berlin, dass viele Menschen sich sehr, sehr unsicher fühlen zu bestimmten Zeiten in bestimmten Regionen. Und warum soll man dann nicht auch dazu beitragen, dass sich Menschen wieder sicherer fühlen, zum Beispiel mit einem freiwilligen Polizeidienst?
Aber das ist keine Bürgerwehr, die Sie da vor Augen
haben.
Nein,
natürlich nicht. Das ist ganz anders.
Kommen wir mal zu dem Thema, das Sie kennen, von Hause aus quasi als Architektin, nämlich das Thema Wohnen. Also wie könnten Sie denn das Wohnungsproblem besser lösen? Also vorbehaltlich aller eindämmenden Kategorie, die Sie kennen. Sie wissen, Baustoffe sind teuer, Lieferketten sind unterbrochen. Natürlich gibt es bezirkliche Probleme, aber es ist ja eigentlich kein Bauproblem. Also wo hakt es denn aus Ihrer Sicht gerade beim Senat beim Thema Bauen?
Ganz klar, zum Ersten ist das Thema Enteignung, hängt wie ein Damoklesschwert über dieser Stadt. Solange der Senat hier nicht klare Fakten schafft und potenziellen Investoren, die wir brauchen, sagt, wie wir mit dem Thema umgehen, solange wird kein Investor in Berlin irgendeine Wohnung bauen. Und wir brauchen privaten Wohnungsbau, ohne den wird es nicht gehen. Wir müssen mehr Wohnungen haben, weil wir haben ja auch viel, viel mehr Menschen in Berlin. Insofern hilft es nicht, zu enteignen aus unserer Sicht, sondern wir müssen neu bauen.
Also Sie wollen quasi statt Enteignung Aneignung. Berlin ist ja eigentlich eine Mieterstadt. Sie wollen, dass möglichst viele Leute ihre eigene Wohnung kaufen können, wenn ich das richtig sehe. Und haben dafür auch einen Plan entwickelt. 80% der Berliner sind ja Mieter. Also durch staatliche Kreditbürgschaften, Senkung der Grunderwerbsteuer für Selbstnutzer von 6 auf 3,5%, Freibeträge beim Wohnungskauf. Da stellt sich nur auch die Frage, woher denn nehmen wir nicht stehlen das ganze Geld, das Sie da ausschütten wollen?
Ach, wissen Sie, wir haben einen sehr großen Haushalt und wir haben die höchsten Steuereinnahmen aller Zeiten. Wenn wir wirklich mal einen Kassensturz machen würden, dann könnte man tatsächlich viele Gelder umschichten dahin, dass wir Berliner auch in Wohneigentum bringen. Wir haben in Berlin eine Wohneigentumsquote von gerade mal 15%. Das ist unglaublich wenig, gerade im Vergleich auch zu anderen europäischen Großstädten. Und Wohneigentum schützt einfach auch, das muss man wissen, vor Altersarmut.
Ja, aber von wo nach wo?
Ja, zum Beispiel die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften wären ein Thema. Da könnte man Mietern bevorzugt Wohnungen zum Kauf anbieten. Hätte den Vorteil, dass die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften darüber wieder zu Eigenkapital kommen und dieses Eigenkapital nutzen, um Neubau zu forcieren.
Frag Sie mal, haben mich gerade einige Mieter auf dem Weg gesagt, frag Sie mal, werden Sie für bezahlbaren Wohnraum sind, aber gegen den Mietendeckel, wie das gehen soll?
Ganz einfach, Sie müssen mehr bauen. Sie erinnern sich vielleicht noch an die Zeit um die Jahrtausendwende. Da hatten wir in Berlin tatsächlich eine komplett andere Situation, nämlich einen Leerstand von 10%. Wir haben Wohnungen zurückgebaut und damals waren die Mieten auch deutlich günstiger, weil man gar keine hohen Mieten nehmen konnte, weil das Angebot da war. Und entsprechend muss ich auch jetzt heute das Angebot erweitern. Entsprechend hat das auch Einfluss natürlich auf die Höhe der Mieten, selbstverständlich.
Sie haben ja gerade zugestimmt, als ich Sie zusammengefasst habe, Grunderwerbsteuer beispielsweise jeweils senken. Das ist ja auch eine wichtige Einnahmequelle, unter anderem für Mietzuschüsse für Sozialwohnungen. Also ich sehe da eigentlich sozusagen eine politische Krankheit auch bei Ihnen, nämlich viel zu versprechen, aber es hinterher nicht bezahlen zu können. Bislang hat mich das noch nicht überzeugt.
Das sehe ich komplett anders. Wenn ich mir den Haushalt angucke Berlins, sind ganz viele Positionen drin, die aus unserer Sicht völlig falsch ausgegebenes Geld ist, was man tatsächlich innerhalb des Haushaltes umschichten kann und entsprechend dann für solche Maßnahmen besser nutzen kann.
Aber sagen Sie mir noch mal ein Beispiel, damit ich
zunächst... Wir bezahlen über 3 Milliarden Euro für die Elektrifizierung des ÖPNV, der Busflotte. Wir wissen alle, dass es müssen Busse angeschafft werden, es müssen Ladestationen unterwegs gebaut werden, eine riesige Infrastruktur. Und wir wissen, dass diese Busse aber noch nicht so ausgereift sind, dass sie komplett auf Elektro fahren, sondern Dieselmotoren weiter drin sind, weil sonst würden die jetzt gerade bei den kalten Temperaturen stehen bleiben und so weiter und so fort. Das halten wir für einen völlig falschen Weg.
Wo Sie das Thema Energie natürlich gerade anschieben. Ich hatte in den Interviews, die ich von Ihnen gelesen habe, den Eindruck, dass Sie bis vor kurzem eigentlich noch radikal gesagt haben, Klima hat sich immer geändert. Ich glaube nicht dran. Das Einzige, wovor ich Sorgen habe, ist, dass der politisch instrumentalisiert wird. In den letzten Interviews habe ich das Gefühl gehabt, Sie haben sich der Wissenschaft doch ein Stück weit eher angenähert, die sagt, dass das Anthropozän, das menschengemachte Zeitalter, einfach als Kennzeichen diesen menschengemachten Klimawandel trägt. Bezweifeln Sie das immer noch?
Also, wir haben große Hochachtung vor der Wissenschaft. Das ist erstmal völlig selbstverständlich. Wir akzeptieren natürlich und wir sehen das auch, dass wir an erneuerbaren Energien zum Beispiel gar nicht herumkommen. Aber was wir für zum Beispiel einen völlig falschen Weg halten, ist, dass man zum Beispiel auf Kernenergie völlig verzichtet. Wir erleben doch gerade, dass wir einen breiten Energiemix brauchen, um Energie bezahlbar zu halten. Die Energie ist ja zum Beispiel auch ein Bestandteil der zweiten Miete. Damit haben wir auch wieder das Thema Miete. Wie schaffen wir es, die Miete günstig zu halten? Und deswegen, Kernenergie ist für uns wichtig. Das brauchen wir, zumal Kernenergie auch CO2-frei ist. Hat das grüne Siegel in Europa bekommen.
Ich weiß nicht, ob die Enkel meiner Enkel tatsächlich Endlager brauchen in der Art und Weise.
Ich verstehe das. Ich bin auch kein Fan von Kernenergie. Mir ist völlig klar, dass wir das Thema lösen müssen. Brennstäbe, Wiederaufbereitung, Endlagerung. Aber da müssen wir Geld reinstecken in die Forschung. Es machen doch andere auch. Und wir haben ja erlebt, dass gerade in den USA das Thema Kernfusion plötzlich neue Farben bekommen hat.
Aber trotzdem erlegen Sie da ja auch eine Radikalität an den Tag, wo andere sagen würden, da ziehen wir nicht mehr mit. Wenn Sie beispielsweise sagen, Öl und Gas aus Russland weiterhin kaufen, da sagen Sie ja indirekt damit, das Schicksal der Ukraine ist mir wurscht.
Nein, das sagen wir überhaupt nicht, ganz im Gegenteil.
In der Konsequenz schon.
Nein, wir haben immer gesagt, wir wollen Frieden in Europa. Und es ist fatal, dass wir jetzt diese Situation hier haben, dass wir wieder nach so vielen Jahren Frieden in Europa einen Krieg haben. Das ist das eine. Das andere ist, ja natürlich war es ein Fehler der Bundesregierung, sich so stark abhängig zu machen von russischem Erdgas. Das ist völlig klar. Aber wir können doch nicht so eine radikale Wende jetzt machen und vollständig darauf verzichten. Wir erleben ja, was jetzt passiert ist mit Energiepreisen.
Warum können wir das nicht? Wir könnten es doch, wenn es politisch gewollt ist, während erneuerbare Energie als Priorität quasi die Order des Tages und danach kann man alles unterordnen.
wir haben das Problem, dass erneuerbare Energien leider unsere Energieversorgung nicht abdecken können. Das ist das Problem. Wir haben alleine in Berlin nur 4,9% des Stroms wird aus erneuerbaren Energien hergestellt. Das heißt, wir müssen doch schauen, dass wir kein Blackout bekommen. Wir müssen doch diese Energiesicherheit herstellen. Und das schaffen wir mit erneuerbaren Energien. Auch wenn wir dort Milliarden jetzt investieren, schaffen wir das schlicht nicht, weil es gibt auch Energieschwankungen, die ausgeglichen werden müssen. Das können Sie mit Erneuerbaren leider nicht. Das funktioniert nicht.
Lieber auszudiskutieren, die Frage für Sie nur ist, mit wem diskutieren Sie denn in Zukunft? Also die Frage will ich mal anders stellen. Wie frustrierend ist es für Sie, notorisch in der Opposition bleiben zu müssen im 10. Jahr des Bestehens der AfD? Nirgendwo gibt es eine Kooperation. Also Daueropposition und reine Protestpartei, da kann man immer viel fordern.
Auch ganz so dramatisch, wie Sie das jetzt darstellen, ist es gar nicht.
Also, ich im Gesicht entnehme gerade, ja.
In der Opposition ist erstmal der Vorteil, dass wir wirklich uns mit Themen intensiv befassen können. Und wir können auch Ideen entwickeln, die wir durchaus ins Parlament einbringen und die in Teilen tatsächlich auch bei anderen Fraktionen wieder auftauchen. Also ganz so ist es nicht. Und wie gesagt,
welche Position ist aufgenommen worden?
Ah, da gibt es verschiedene Beispiele.
Gerne eins.
Zum Beispiel haben wir beim Thema, also mein Projekt ist ja Haushalt, beim Thema Schuldenbremse haben wir hinter den Kulissen sehr intensiv mitdiskutiert und waren auch diejenigen, die das Thema sehr massiv wissenschaftlich vorangeschoben haben. Zum Beispiel.
Wenn Sie so produktiv sind, erklären Sie mir ganz kurz, warum die anderen Parteien nicht mit Ihnen zusammenarbeiten wollen, aus Ihrer Perspektive.
Aus meiner Perspektive, wir sind halt diejenigen, die Mandate wegnehmen den anderen Parteien, Gelder wegnehmen den anderen Parteien. Und das ist natürlich schon ein gewichtiges Argument.
Das ist zwischen
Argument.
Grünen und SPD ja auch nicht anders.
Ja, aber wir sind eine neue Partei. Wir etablieren uns und haben uns etabliert. Und wir warten mal ab, was noch passiert. Denn wenn es wirklich eine bürgerliche Mehrheit mal in der Stadt geben sollte, dann kommt man an uns nicht vorbei.
Dann schauen wir, wie viele Wähler sich für Sie aussprechen werden. Ich danke für Ihren Besuch hier im Studio, Frau Brinker. Danke sehr.